Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon ist Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Ein Pastor einer evangelischen Gemeinde in Bremen predigt von der Kanzel, im Internet, auf einem eigenen YouTube-Kanal und er erreicht damit großes Publikum mit Botschaften, die zum Teil unter dem Verdacht stehen, den Tatbestand der Volksverhetzung zu erfüllen. Heute beginnt ein Prozess gegen den Pastor vor dem Bremer Amtsgericht, ein Thema in dieser Sendung. Und wir sprechen über Macht und Machtausübung in der katholischen Kirche. Das Erzbistum Köln ließ ja vergangene Woche bis gestern früh die Internetseite der katholischen Hochschulgemeinde in Köln sperren, weil da ein Positionspapier abgerufen werden konnte, das inzwischen rund anderthalb Jahre alt ist und die Leitung des Erzbistums offenbar immer noch erzürnt. Ein Bremer Pastor spricht öffentlich im Internet zugänglich abwertend über Homosexuelle und muss sich wegen seiner Worte nun vor Gericht verantworten. Der Pastor Olaf Latzel ist dabei aber kein Angehöriger einer kleinen Freikirche, sondern er predigt in gut besuchten Gottesdiensten in einer Gemeinde, die Teil ist der bremischen evangelischen Landeskirche und damit Mitglied der EKD. Latzel versteht sich eigener Aussage zufolge als bibeltreu. Was ist das für ein Christentum, das er da predigt? Heute beginnt der Prozess gegen ihn wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Und Mechthild Klein hat sich die Predigten und Unterweisungen mal genauer angeschaut. Ein kleiner Einblick in die Gedankenwelt dieses Pastors.
Das ist eine unfassbare Sünde und Schuld. Ich wiederhole das immer wieder. Das sind die ganz großen ethischen Verfehlungen halt nicht. Die Frage der Frauenordination, die Frage der Abtreibung und vor allen Dingen die Frage der Homosexualität. Da muss sich eine Kirche nicht wundern, wenn es den Berg nur noch bergab geht, wenn klar gegen Gottes Wort gehandelt wird, wenn das, was Groll genannt wird, von uns gesegnet wird, geht nicht, funktioniert nicht.
Eine Bibelstunde vom 15. August 2019. Wer dem Bremer Pastor Olaf Latzel in seinen Predigten und Bibelstunden zuhört, wittert überall Schuld und Sünde. Moralisch geht es abwärts, vor allem in der Sexualität lauert Gefahr, wenn sie außerhalb der Ehe von Mann und Frau gelebt wird. Damit trifft er den richtigen Ton in einem bestimmten Teil des evangelikalen Lagers. Der Pastor stellt alle seine Predigten und Bibelstunden ins Internet. Seinen YouTube-Kanal haben mehr als 24.000 User abonniert. Latzel beschreibt nicht nur, dass seiner Ansicht nach Sündige treiben, er liefert auch Schuldige, Feministinnen zum Beispiel.
Dass überall Frauen reindrängen, halt überall. Vor 50 Jahren war das noch die absolute Ausnahme, wenn irgendwo eine Frau Pfarrerin war. Mittlerweile sind bei den Studierenden, die anfangen, sind über 2/3 Frauen. Eine von Frauen beherrschte Kirche. Und seit das allgemein zugelassen ist, seit den 70er Jahren, geht es mit der evangelischen Kirche dramatischst bergab. Dramatischst bergab. Wenn die Ordnungen Gottes gelten, so wie sie in der Bibel geschrieben werden, wer die Kirche zu leiten hat, dann ist die Frage tatsächlich halt, ist das, wo wir das gebrochen haben, erlaubt?
Die göttliche Ordnung war vor 50 Jahren noch intakt, zumindest im Weltbild des Pastors. In der Bibelstunde am 4. September 2019 skizziert er die Unordnung, die der Feminismus ausgelöst hat.
Es führt auch der Feminismus zu einer Verweichlichung der Männer. Zu sagen, wenn ich das immer wieder ins Gleichmachende reinziehe, dann ist es ja nicht nur so, dass Frauen mehr männliche Funktionen annehmen, sondern die Männer, die werden auch immer weicher und dürfen dieses und jenes und sonst was nicht halt. Und es wird in alle Bereiche durchgezogen halt. Unsere ganze Gesellschaft ist davon durchdrungen.
Klingt so, als sei der Mann ein Opfer. Doch er zeigt, dass er nicht verweichlicht ist, mit markigen Worten und markanten Werken. Einer Kollegin hatte er einmal den Gang auf die Kanzel verwehrt. Olaf Latzels theologische Aussagen zu Männern und Frauen, Sünde und Ordnung kann man glauben oder auch nicht. Allerdings geht es nun um deutlich mehr als um persönliche Frömmigkeit. Nun entscheidet ein Gericht darüber, ob er mit seinen abwertenden Aussagen über Homosexuelle die Grenze zur Strafbarkeit überschritten hat und ob das Konsequenzen für seine Arbeit als Pfarrer hat. Das Originalzitat können wir hier aus rechtlichen Gründen nicht senden, denn es könnte Volksverhetzung sein. Die Publizistin und Juristin Liane Bethnatz hat sich das Original angehört und kommt zu folgendem Schluss.
Ja, das ist natürlich eine deutliche Herabwürdigung von Homosexuellen. Er hat wörtlich gesagt, überall laufen diese Verbrecher rum vom Christopher Street Day, hat sich dann später dafür entschuldigt und behauptet, damit habe er nur bestimmte militante Leute gemeint, die ihn und die Gemeinde attackierten. Aber wenn er es so gemeint haben will, dann hätte er es halt auch so sagen sollen. Und das Wort Verbrecher insinuiert ja natürlich, dass es im Grunde, dass eben die Homosexuelle auf dem Christopher Street Day per se gesetzesuntreue Leute seien. Und das ist natürlich eine ganz gezielte Verächtlichmachung, die ein Konservativer so natürlich nicht machen würde.
Die Bremische Evangelische Landeskirche hatte im Mai 2020 ein Disziplinarverfahren gegen ihren Pastor eingeleitet und sich von seinen Aussagen über Homosexuelle distanziert. Laut dem Schriftführer der Landeskirche, Bernd Kuschnerus, schaden die Äußerungen Latzels dem Ansehen der Kirche. Dem Sender Radio Bremen sagte er:
Als Kirche wenden wir uns gegen jede Form von Gewalt und auch von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Wir haben Äußerungen in einem Audio von Herrn Pastor Latzel gehabt, das natürlich für Empörung in der Stadt auch gesorgt hat und das für uns auch unabhängig von einer theologischen Ausrichtung zeigt, dass wir hier eine Form von Beleidigung und Verunglimpfung haben.
Heute beginnt der Prozess gegen den Bremer Pastor vor dem Bremer Amtsgericht. Wenn es überhaupt eine Verurteilung gibt, könnte es nach Berufung oder Revision mit weiteren Verhandlungen auch in höheren Instanzen weitergehen. Dieser Konflikt erhält so viel Aufmerksamkeit, weil die Bremer St. Martini-Gemeinde keine Freikirche ist, sondern Teil der Bremischen Evangelischen Landeskirche, also Teil der Evangelischen Kirche Deutschlands, der EKD. Es ist eine kleine Gemeinde mit 1200 Mitgliedern. Wäre Olaf Latzel Pastor in einer freien evangelischen Gemeinde, würde wahrscheinlich kein Hahn danach krähen. Viele Aussagen Latzels stehen konträr zu den Positionen der EKD. Das kirchliche Disziplinarverfahren der Landeskirche ist während der Verfahrensdauer vor Gericht ausgesetzt. Und selbst wenn der Pastor Latzel wegen Volksverhetzung verurteilt würde, er hätte nicht viel zu befürchten. Er könnte in seiner Kirche wohl weitermachen wie bisher. Für eine Suspendierung ist der Straftatbestand zu gering.
Der Bremer Pastor Olaf Latzel muss sich ab heute vor dem Bremer Amtsgericht verantworten für seine Aussagen über Homosexuelle. Sie stehen unter dem Verdacht der Volksverhetzung. Mechtel Klein hat darüber berichtet. Es ist ein mindestens kurioser Vorgang, der sich da abgespielt hat in diesen Tagen in Köln. Das Kölner Erzbistum hat die Internetseite der dem Bistum unterstellten katholischen Hochschulgemeinde Köln für eine Woche gesperrt, weil da ein inzwischen anderthalb Jahre alter Text, ein Positionspapier weiterhin zugänglich war, das Kritik übt an der Führung der katholischen Kirche. Und das sich unter anderem wendet gegen religiöse Aufladung von Macht und das Auftreten von manchen kirchlichen Amtsträgern unerträglich findet, weil diese sich rückständig äußern würden und dabei immer wieder Menschen verletzen würden. Seit gestern früh ist die Seite dann wieder zugänglich. Das Positionspapier, das ist aber kommentarlos verschwunden. Es ist allerdings weiterhin leicht auffindbar im Netz. Über diesen Vorgang und vor allem darüber, wie Macht ausgeübt wird in der katholischen Kirche, in welchen Machtstrukturen, darüber spreche ich jetzt mit Julia Knob. Sie ist katholische Theologin und Professorin für Dogmatik an der Universität Erfurt. Frau Knob, guten Morgen.
Guten Morgen aus Erfurt.
Also der Zeitpunkt dieses Vorgangs, der ist ja mindestens bemerkenswert. Nämlich ein Zeitpunkt, in dem das Erzbistum, der Erzbischof in Köln unter dem Druck der Öffentlichkeit sowieso stehen, weil sie nämlich ein lange erwartetes Gutachten zum Thema Missbrauch zurückhalten. Gerade jetzt wird da die Internetseite der KHG, also der katholischen Hochschulgemeinde, gesperrt wegen eines anderthalb Jahre alten Textes. In jeder anderen Institution würde man sagen, marketingmäßig ein totaler Super-GAU, suboptimal gelaufen. Aber in der katholischen Kirche sind so Dinge wie Image, Marketing, öffentliche Meinung anscheinend völlig ohne Belang inzwischen. Warum ist das so? Wie kommt das?
Naja, also diese Verfahren jetzt, was da passiert, das verschafft ja tatsächlich, das haben Sie schon gesagt, dem Papier maximale Aufmerksamkeit. Das ist sicherlich nicht das, was geplant war. Entweder ist einem das egal oder man hat die Situation einfach vollkommen falsch eingeschätzt. Das Papier, meine ich, ist deswegen interessant, weil es den Finger in die Wunde der Situation im Bistum Köln gerade ganz massiv legt. Es definiert Katholizität anders, als es die Kirchenleitung im Erzbistum Köln tut. Es nimmt sich die Freiheit zu sagen, wir können auch anders katholisch sein und wir bieten einen Katholizismus an, der identifikationsfähig ist, der uns nicht die Leute wegtreibt. Und das ist natürlich ein offener Affront oder wird so wahrgenommen und es ist auch, also vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist auch verständlich, warum man seitens des Erzbistums vor allem den Loyalitätsverstoß so hochhängt und nicht sagt, ach, gucken wir doch mal in das Papier rein, was sind denn da eigentlich für Themen, sind die Themen, ist da vielleicht berechtigte Kritik, kann man da anders mit umgehen, wir haben es ja mit einer Hochschulgemeinde zu tun, an einem Hochschulstandort würde man die freie Rede pflegen, man könnte ein Podium machen, man hätte ganz, ganz anders reagieren können, aber man setzt, fokussiert den vermeintlichen Loyalitätsverstoß, der eben sich die Freiheit genommen hat, Katholizität anders und selbst und frei zu definieren. Also das finde ich das Interessante an diesem Vorgang. Das Papier tut etwas, was es fordert, die freie Rede. Und die Kirchenleitung in Köln bestätigt im Grunde die Berechtigung dieser Forderung, weil sie genauso agiert, wie es im Papier kritisiert wird.
Genau, und jetzt schreibt er, das Erzbistum Köln in einer Stellungnahme, man sei an einer kritischen Auseinandersetzung grundsätzlich interessiert, aber es könne kein sachlicher Diskurs geführt werden auf Grundlage eben dieses Papiers. Das heißt ja mit anderen Worten, die Kirchenführung definiert, wer und was zum Diskurs zugelassen wird. Und Debatte ist ja von Beginn an dann unmöglich, oder?
Ja, das ist eine ganz merkwürdige Verschiebung, denn wenn man sich die Punkte anschaut, die in diesem Papier benannt werden, das sind die Punkte, die beim synodalen Weg auf dem Tisch sind, also die unter anderem die komplette 100% der Deutschen Bischofskonferenz als wichtige Themen benannt hat. Dort wird es diskutiert. Ich finde das Papier auch, es hat einen relativ scharfen Tonfall, aber es ist nicht unsachlich. Es sind Positionen, Forderungen, Analysen darin, die, ich würde vermuten, eine große Mehrheit der Katholikinnen und Katholiken auch in Deutschland unterschreiben würde. Aber diese Position wird eben nicht als sachgerecht angesehen und ja, mit dem Label, man könne keinen sachgerechten Dialog führen, direkt ausgeschlossen.
Mhm. Jetzt übt da das Erzbistum Köln ja, wenn man so will, konkret Macht aus. Es sperrt eine Internetseite, es droht mit kirchlichen, arbeitsrechtlichen Sanktionen. So eine Macht, die sakral legitimiert wird, wenn dann eben nicht von Diskurs, sondern von Loyalität sozusagen die Rede wird, ist eine Kontrolle einer solch sakral legitimierten Macht überhaupt möglich per Definition?
Nein, es ist ja eine Macht, die sich im Grunde selbst sakralisiert. Wenn wir von der Amtstheologie her schauen würden, müssten wir sagen, es geht nicht um ein sakrales Amt, sondern um ein ordiniertes Amt, also um ein bevollmächtigtes Amt. Konsekriert werden Menschen in der Taufe, aber nicht in ihrer Einsetzung zum Amt. Also eine Kontrolle wäre durchaus möglich. Und wir haben ja auch eine Kontrolle von Macht in der Kirche, allerdings nur nach oben. Nur eine vertikale Macht, immer nur gegenüber der nächsthöheren Instanz.
Das heißt aber, dass sich die Kirche doch mindestens dann von einer Art von Machtkontrolle von außen öffnen müsste, weil anders scheint es ja nicht zu funktionieren, denn sonst ist die Macht wird ja unhinterfragt ausgeübt.
Es ist die Frage, was dann außen und innen ist. Also ich denke, die Kirche müsste sich in jedem Falle rechtsstaatlichen Prinzipien von Macht öffnen und könnte natürlich auch ein System der Machtkontrolle im Inneren einführen und dort Partizipationsformen entwickeln. Das wird ja im Moment auch beim synodalen Weg alles bedacht und überlegt und entwickelt.
Ist ein Problem möglicherweise, dass es da um Verwaltungsaufgaben geht, weil die Leitung eines Bistums jetzt zum Beispiel ist ja eigentlich erstmal eine Verwaltungsaufgabe und da gibt es Amtsträger, die sich aber eigentlich weniger als Verwalter sehen, die einen Job machen, einen Job mit einer besonderen spezifischen Anforderung, sondern dass sie sich eher theologisch als Seelsorger, als Hirten sehen und da ist es dann im Prinzip fast egal, ob man den Job jetzt gut oder schlecht macht oder vielleicht sogar unfähig ist. Ist das ein Problem?
Ich glaube, diese Kumulation von Rollen, die ist ein großes Problem. Die ist tatsächlich in der katholischen Amtstheologie, wie sie im Moment besteht, angelegt. Wenn man Leitung und Spiritualität im Grunde zusammenführt. Wenn man den Bischof nimmt als den obersten Leiter einer Diözese, er ist gleichzeitig Chef, wenn man es mal in diesen Kategorien ausdrücken will. Er ist Hirte, heißt das dann, also er ist Seelsorger, spiritual. Er ist auch Lehrer, also Kommunikationsdirektor, wenn man so will. Ne? Und das zeigt sich im Moment bei der Frage der Aufarbeitung von Problemen, die zu Vertuschung von Missbrauch geführt haben, sehr, sehr, sehr deutlich. Denn da ist der Bischof eben auch in dieser Doppel- oder Dreifachrolle. Er ist Chef und er ist Seelsorger und er sieht sich vielleicht auch besonders als Seelsorger seiner Priester, mit denen er institutionell und vielleicht auch emotional durch diese Mitbrüderlichkeit nochmal sehr viel enger verbunden ist als mit den Opfern von Gewalt.
Das heißt, man kann als Verwaltungschef zurücktreten oder gekündigt werden, aber nicht so gut als geweihter Hirte und Seelsorger.
Gekündigt werden, das ist tatsächlich ein Problem. Zurücktreten kann man natürlich, warum denn nicht? Das ist gar keine Frage. Aber auch da haben wir ja unterschiedliche Wahrnehmungen oder auch unterschiedliche Praktiken. Jetzt ist gerade in Mecklenburg-Vorpommern der Innenminister zurückgetreten, nicht weil ihm manifeste Schuld nachgewiesen werden konnte, sondern weil er gesagt hat, ich habe das Vertrauen nicht mehr, ich habe den Rückhalt nicht mehr. Das heißt, in der Politik sind Rücktritte sehr viel niedrigschwelliger angezeigt, als das kirchlicherseits bisher der Fall ist.
Jetzt hat ja gestern der Hamburger Erzbischof Stefan Heese erklärt, er würde sein Amt als geistlicher Assistent des Zentralkomitees der deutschen Katholiken ruhen lassen, weil die Amtsführung, die sei belastet durch die öffentliche Debatte um die Aufklärung des sexuellen Missbrauchs im Kölner Bistum. Also Heese steht da ja als früherer Personalchef mit im Zentrum. Er lässt also das Amt im Zentralkomitee der deutschen Katholiken ruhen. Aber interessanter ist ja eigentlich, auf welche Idee er nicht kommt, nämlich dass er sein Amt als Erzbischof ruhen lassen könnte, was ja eigentlich doch viel naheliegender wäre, oder?
Das würde zumindest den Fokus rücken auf die Frage, was hat er getan und sind da vielleicht Defizite, die ihm noch nachgewiesen werden können. Er hat sich ja sehr präzise, Sie haben es ja zitiert, auf die öffentliche Debatte bezogen, die ihm die Ausübung dieses Amtes möglich macht. Aber die Frage stellt sich tatsächlich, warum das Geistliche, also diese Aufgabe als Spiritual des ZDK und warum nicht die Leitungsaufgabe. Und da haben wir wieder diese beiden Rollen, die verbunden sind, aber zwischen denen dann offenbar, was Rücktritte ruhen lassen und so weiter angeht, sehr genau unterschieden wird.
Jetzt, was den Umgang mit dem Thema sexueller Missbrauch und die Aufklärung des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche angeht, ist eigentlich allen klar, man kann es sich ausrechnen, dass die Glaubwürdigkeit der Institution sich gerade nachhaltig selbst zerstört. Trotzdem, die Verantwortlichen halten mit kleineren Ausnahmen weiterhin irgendwie an diesem Umgang grundsätzlich fest, sind eigentlich fast unfähig zur Verhaltensveränderung. Wo kommt diese professionelle Deformation her?
Professionelle Deformation ist natürlich jetzt ein sehr hartes Wort, aber Sie sprechen ein Grundproblem, meine ich, an, dass die Aufarbeitung von Missbrauch, die ja langsam beginnt, ob aus öffentlichem Druck oder aus Einsicht, das wird man dann im Einzelfall nochmal unterschiedlich bewerten, aber die weiterhin im Gutdünken und im guten Willen des Bischofs liegt. Also auch diejenigen Bischöfe, die eine unabhängige Untersuchung beauftragt haben, bleiben die Auftraggeber. Und wir sehen jetzt an den unterschiedlichen Verhaltensweisen in Aachen und Köln, dass eine unabhängige Untersuchung mal veröffentlicht wird und mal nicht, je nachdem, wie der jeweilige Bischof das einschätzt, der sich auch ja zutraut, die Güte eines solchen Gutachtens bewerten zu können. Aber es bleibt alles in der Hand des Bischofs, ob aufgearbeitet wird oder nicht, ob die Öffentlichkeit davon erfährt oder nicht, ob er meint, dass das aufgearbeitete Anlass für Rücktritt ist oder nicht und ob er am Ende tatsächlich zurücktritt oder nicht. Es ist alles in seiner Person kumuliert.
Über Macht, Machtausübung, Machtstrukturen in der katholischen Kirche habe ich gesprochen mit Julia Knop, katholische Theologin an der Universität Erfurt. Frau Knop, vielen herzlichen Dank.
Danke auch.
John Biden ist erst der zweite Katholik, der das Amt des US-Präsidenten bekleiden wird. Der erste und bislang so einzig ist ja bekanntlich John F. Kennedy. Aber in der katholischen Bischofskonferenz der USA ist das nicht unbedingt ein Grund zur Freude. Der Vorsitzende der Konferenz, José Gómez, war zwar einer der ersten Kirchenrepräsentanten, die Biden zum Sieg gratuliert haben, aber kurze Zeit später hat eben jener Gómez den designierten Präsidenten schon wieder scharf kritisiert. Und der Grund für die Distanz schon vor Amtsbeginn ist natürlich die Haltung von Joe Biden zur Frage der Abtreibung. Die Evangelikalen in den USA dagegen, die haben fast geschlossen zu Donald Trump gehalten. Aus Washington berichtet für uns Sebastian Hesse.
Look, I'm a practicing Catholic. I believe faith is a gift.
Sehen Sie, ich bin ein praktizierender Katholik, betont Joe Biden gerne. Ich denke, glauben zu können ist ein Geschenk. Während der Nachwahlwirren gehörte dann auch die katholische Bischofskonferenz USCCB zu seinen allerersten Gratulanten. Eine Geste, die vom Trump-Lager als voreilig kritisiert wurde und für die sich der Erzbischof von Los Angeles, José Gómez, der Vorsitzende der Bischofskonferenz, rechtfertigen musste.
Obviously we respect the election process.
Wir respektieren natürlich die demokratischen Gepflogenheiten, so der Erzbischof, aber zu dem Zeitpunkt entsprach das dem Kenntnisstand über den Wahlausgang. Soweit die diplomatische Replik. Gómez weiß natürlich genau, wie Amerika unter Kennedy darüber spekuliert hatte, welchen Einfluss wohl der Papst auf die Politik eines katholischen Präsidenten haben würde. Das Thema könnte bald wieder aufkommen. Joe Biden ist ein Bewunderer von Papst Franziskus.
The thing that I think is so electric about the Holy Father.
Was am Heiligen Vater so elektrisierend ist, schwärmt Biden, ist, dass er wie mein eigener Vater auch sagt, Glaube verpflichtet dazu, gegen Machtmissbrauch vorzugehen.
We have an obligation to fight against the abuse of power.
Doch so harmonisch Bidens Verhältnis zu seiner Kirche an der Oberfläche scheint, so sehr gibt es aber auch Misstöne, vor allem wegen Bidens eher liberaler Haltung zum Reizthema Abtreibung.
I'm prepared to accept as a matter of faith. My wife and I, my family, the issue of abortion.
Meine Frau, meine Familie und ich lehnen Abtreibungen aus Glaubensgründen ab, stellt Biden klar.
But I'm not prepared to impose doctrine that I'm prepared to accept on the rest of them. And I actually had that discussion with Pope Benedict.
Er werde aber niemand Andersdenkendem die Doktrin aufzwingen, die er selber akzeptiert. Darüber habe er schon mit Papst Benedikt diskutiert. Und diskutiert worden ist Bidens Haltung diese Woche erst auf der Bischofskonferenz. Erzbischof José Gómez hatte dort kritisiert, es schaffe Probleme, wenn Politiker katholischen Glaubens das Recht auf Abtreibung unterstützen. Präsident Trump hatte sich stets eindeutig als Abtreibungsgegner positioniert und seinen konservativen Umbau des obersten Gerichtshofes auch damit begründet, dass der Supreme Court eines Tages das liberale Abtreibungsrecht in den USA kassieren könnte. Das hat Trump auch bei dieser Wahl die evangelikalen Stimmen gesichert, wie der prominente Prediger Robert Jeffress von der First Baptist Church in Dallas, Texas, nach der Wahl noch einmal betonte.
That president will never erase the vast accomplishments of Donald J. Trump.
Niemals werde Joe Biden die kolossalen Errungenschaften Trumps ausradieren können, vor allem nicht die auf Lebenszeit bestellten konservativen Richter an den Bundesgerichten am Supreme Court.
Not least of which is 200 federal judges with lifetime appointments on the appellate courts and three Supreme Court justices.
Ähnlich wie 2016 haben weit über 80% der Evangelikalen für Trump gestimmt. Bidens Rückhalt unter Katholiken ist dagegen uneinheitlich, während ihm die weißen Katholiken wohl die entscheidenden Staaten Pennsylvania, Michigan und Wisconsin sicherten, haben die katholischen Latinos etwa in Florida und in Texas in großer Zahl auf Trump gesetzt.
Evangelikale in den USA halten zu Donald Trump, die Katholiken aber nur zum Teil zum katholischen Joe Biden. Das war ein Bericht von Sebastian Hesse. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Hier gibt's jetzt nach den Nachrichten die Lebenszeit. Und das Thema bei den Kolleginnen dort ist heute gesellschaftlicher Wandel, wie Homeoffice unser Leben verändert. Und an dieser Sendung können Sie sich wie immer beteiligen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464. Mein Name ist Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.